SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Woran denken Sie zuerst, wenn Sie an die 80er Jahre denken? An asymmetrische Haarsprayfrisuren und fette Schulterpolster, Michael Jackson und Madonna, Tschernobyl und Pershing 2? Der Journalist Jens Balzer hat ein Buch über dieses pulsierende Jahrzehnt geschrieben und analysiert darin auf 400 Seiten all die genannten Themen und Stichwörter und natürlich noch viele mehr, von Walkman und Aerobic bis Wall Street und geistig-moralische Wende. High Energy heißt das Buch, ist gerade vor 2 Tagen erschienen und mit dem Autor bin ich jetzt nach Berlin verbunden. Willkommen, Jens Balzer.
Hallo, Herr Lechler, guten Tag.
Gemeine Einstiegsfrage an einen, der sich gerade bis ins Detail mit diesem Jahrzehnt auseinandergesetzt hat. Woran denken Sie zuerst, wenn Sie an die 80er Jahre denken?
Also als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, habe ich natürlich vor allem an meine Jugend gedacht. Ne? Also ich bin in den 80ern aufgewachsen, meine Teenagerzeit und Pubertät verbracht und sah dann wieder den jungen The Cure hörenden Gothic-Jugendlichen mit Kajal um den Augen und Gel im Haar und mich gefragt, irgendwie wie hat man sich damals gefühlt? Wie war man so drauf? Warum waren gerade wir 15-, 16-Jährigen irgendwie so melancholisch und apokalyptisch veranlagt? Das war so die Einstiegsfrage, die mich bei dem Schreiben des Buches irgendwie motiviert hat.
Und es ist dann vor allem die Popkultur, anhand deren Ausprägungen Sie da so ein Stück Zeitgeschichte untersuchen. Warum verrät die Popkultur so viel über eine Zeit und wird die vielleicht von der traditionellen Kulturberichterstattung oder Geschichtsschreibung vernachlässigt?
Ach, naja, es ist ja kein Buch über Popmusik, sondern wie Sie sagen, eins über Popkultur. Das heißt, Fernsehserien spielen eine große Rolle, die Art und Weise, wie man sich kleidet, aber dann eben auch die neuen Lifestyle-Kulturen, die verbinden auch mit den neuen sozialen Bewegungen. Also es geht um Ökos und Hippies und um die frühen Grünen als parlamentarischer Arm der Ökobewegung, um Popper und Punks. Ich glaube, das verrät mehr als das, was man so klassischerweise Hochkultur nennen würde, weil es viel mehr Menschen erreicht und viel mehr allgemeine Bedürfnisse und Gemütslagen spiegelt. Also die Frage, warum sich so viele Jugendliche in unterschiedlichen und auch miteinander konkurrierenden, heute würde man sagen, Stämmen versammelt haben, gerade in den 80ern. Also das war ja ein ewiges Hin und Her mit den Punks und Poppers und den Gothics und den Metalheads und später dann noch den Yuppies. Die kann man, glaube ich, schlecht beantworten, wenn man jetzt nur irgendwie auf die Literatur und das Theater blickt. Sondern ich glaube, die Hochkultur wurde zu einem Stamm unter vielen, aber zu keinem, der die Zeit besonderlich geprägt hätte.
Was also die 80er als Jahrzehnt besonders macht und wie sie womöglich unsere Gegenwart auch stärker prägen, als man denken könnte, darüber sprechen wir in SWR 2 Tandem mit Jens Balzer und wir spielen dazu natürlich auch Musik der 80er. Right on Target, Musik aus den 80er Jahren von Paul Parker, ausgesucht von unserem heutigen Studiogast Jens Balzer, der über dieses Jahrzehnt ein Buch geschrieben hat. High Energy, die 80er, das pulsierende Jahrzehnt. Und den Song von Paul Parker haben Sie ausgesucht, weil diese Sorte Synthesizer-Pop schon auch den Titel hergab. Ne? Wieso war die so zentral?
Naja, das ist tatsächlich einer der ersten Songs aus einem Genre, das High Energy hieß und von dem auch quasi der Name dieses Buches inspiriert wurde. High Energy war die elektronische Weiterentwicklung dessen, was in den 70er Jahren als Disco angefangen hat. Hatte weniger Groove, mehr gerade Rhythmen, wie wir gerade schon gehört haben, war generell so ein bisschen energetischer als Disco, wo es ja dann irgendwie gerade, denken wir ne, an Donna Summer, George Moroder, über so lange Strecken irgendwie auch so fast noch so psychedelisch war in den 70ern. Und das hier ging wirklich sehr auf die Eins irgendwie. Und tatsächlich, ich habe auch nochmal genau diesen Song mir gewünscht, weil das eine der letzten Produktionen von Patrick Cowley ist. Patrick Cowley war tatsächlich der prägende Miterfinder von High Energy, einer der großen Pioniere der elektronischen Tanzmusik in Kalifornien in den späten 70er, frühen 80er Jahren. Und Patrick Cowley war aber auch einer der ersten AIDS-Toten. Also hat, bevor denn diese Krankheit überhaupt ihren Namen hatte, damals hieß sie noch GRID, Gay-Related Immune Deficiency. Und der ist 82, als dieser Song erschien, irgendwie kurz danach dann tatsächlich gestorben. Paul Parker hat überlebt, aber fast alle anderen, die mit Patrick Cowley gearbeitet haben, haben die 80er nicht überlebt, sondern sind an AIDS gestorben, weil es eben auch eine Musik aus der schwulen Subkultur war. Und ich finde, daran sieht man ganz gut, also es ist ein wahnsinnig energetisches Stück, aber wenn man die Geschichte dazu kennt, dann sieht man, wie sich gerade in den 80ern dann auch, zumal mit AIDS, dann dieses energetische, aufbruchshafte dann so mit dem Apokalyptischen und Tragischen verbindet.
Kommen wir gleich auch noch mal genauer dazu, wie auch später auf die Popmusik insgesamt der 80er. Erstmal vielleicht noch dieser Untertitel. Sie haben davor über die 70er Jahre geschrieben und die das entfesselte Jahrzehnt genannt. Jetzt also das pulsierende. Wieso passt das? Was pulsierte da?
Ja, in den 70ern wurde entfesselt, was man vielleicht an, ne, was an traditionellen Konventionen des Zusammenlebens existierte. Also die neuen sozialen Bewegungen, die neue Frauenbewegung, die Ökologiebewegung stellte irgendwie die Wegwerfgesellschaft in Frage und den überkommenen Kapitalismus. Und in den 80ern war es so, dass sich das dann langsam in den gesellschaftlichen Mainstream durchgesetzt hat, also darin auftauchte, aus der neuen Frauenbewegung wurden dann die Powerdresserinnen der Schulterpolster-Generation, die in den großen Konzernen Karriere machen wollten, aus der ökologischen Bewegung wurden dann die Grünen als parlamentarischer Arm. Und es setzte sich so eine gewisse Individualisierung durch und gleichzeitig bemerkte man aber auch, dass der, sagen wir mal so, das klassische Wirtschaftssystem des Kapitalismus anfing, diese Individualisierung schon wieder aufzusaugen. Also dass man sich eigentlich ganz auch als Konzerngesellschaft, konzerngesteuertes Wirtschaftssystem gut damit abfinden konnte, wenn Menschen sich irgendwie gerne ständig neu selbst erfinden möchten. Und das habe ich versucht, im Bild dieses Pulsierens zu fassen. Also es ist ein unheimlich energiereiches Jahrzehnt tatsächlich. Insofern pulsiert es, aber es ist eben auch nicht rein positiv optimistisch in die Zukunft gewandt, sondern es gibt auch in mir einen sehr starken Unterstrom der Angst und des Unbehagens und der apokalyptischen Stimmung. Das heißt, das, was pulsiert, das ist gewissermaßen die Vibration der Befindlichkeiten. Man findet, anders als in den 70ern, das ist ja noch immer noch so ein Aufbruchsjahrzehnt, findet man in den 80ern keine eindeutige Richtung. Niemand weiß genau, wohin sich die Dinge entwickeln.
Und deswegen sprechen Sie auch im Vorwort schon von einem Jahrzehnt zwischen Furcht und Aufbruch. Sie haben gerade auch zum Beispiel schon dieses Gegensatzpaar Party und AIDS erwähnt. Sie selber sind Jahrgang 69, das heißt, Ihre ganze Jugend, so von der Pubertät bis zum Erwachsenwerden, fiel in die 80er. Haben Sie die Zeit selber auch so empfunden, diesen Mix von Aufbruchsstimmung und Angst?
Mir ist im Nachhinein aufgefallen, als ich jetzt wieder nochmal versuchte, irgendwie mein jüngeres Selbst zu besichtigen oder diese Zeit nochmal zu rekonstruieren, dass man viel von dem eigentlich vergessen hatte, was damals an Ängsten kursierte. Also heute haben wir doch eigentlich eher die 80er so als relativ behagliches Jahrzehnt in Erinnerung, also vor dem Fall der Mauer, bevor irgendwie dann die globalen politischen Verhältnisse dann irgendwie auch so unübersichtlich wurden, etc. Tatsächlich war das natürlich von wahnsinnigen apokalyptischen Stimmungen geprägt, gerade am Anfang des Jahrzehnts. Also wir hatten die große, damit beginnt mein Buch auch, die Demonstration im Bonner Hofgarten 81, da waren 300.000, die gegen den NATO-Doppelbeschluss und die gegen das Wettrüsten demonstrierten. 100.000 demonstrierten in Brockdorf gegen den Bau des Atomkraftwerks dort. Also es war ein sehr sehr mobilisierte Zeit, viel mehr Leute auf der Straße irgendwie als zu den 68er Zeiten, aber dann eben auch nicht aus dem Glauben daran, dass man die Gesellschaft verbessern kann, sondern dass man den Untergang des Planeten abwenden muss. Also es war eine sehr politisch motivierte Zeit, aber eine, die auch von sehr starken Ängsten geprägt war. Nachher ist mir aufgefallen, dass natürlich so eine Stimmung, mit der man dann als 14-, 15-Jähriger, wie ich dann irgendwie zum Gothic oder zum Punk fährt, das sind ja alles Jugendkulturen, die jetzt auch eher auch im Habitus und in der Grundstimmung damit gerechnet haben, dass das Leben nicht lange weitergeht. Und das klassischer Song von Depeche Mode aus der Zeit von 83, Two-Minute Warning, dass es 2 Minuten dauern kann, die Sirenen heulen und dann schlagen die Atomraketen ein. Das war in der Popkultur ein ganz verbreitetes Motiv.
Und gleichzeitig gab es dann diese ganze gelackte, aufgebrezelte Ästhetik, auch im Kino, 9,5 Wochen oder Flashdance oder so. Natürlich können wir auch über Filme reden, genauso wie über Mode und Musik. Einen, den Sie besonders gründlich abhandeln, ist der deutsche Blockbuster des Jahrzehnts, um mal jetzt von den Untergangsängsten ganz wegzukommen vielleicht, nämlich Otto, der Film vom schnittlauchblonden sogenannten Blödelbarden Otto Walkes. Ja. Was sagt der uns heute über die Bundesrepublik der 80er?
Ich fand es erstmal interessant, dass es tatsächlich der meistgesehene Film des Jahrzehnts ist. Also damit kommen wir zu Ihrer Frage vom Anfang zurück. Irgendwie. Also soll man über Hochkultur schreiben, soll man lieber über Fassbinder-Filme schreiben oder über das neue deutsche Kino oder über Otto. Und die Tatsache, dass Otto so erfolgreich war, sagt, glaube ich, einiges über die Gesellschaft der Zeit. Abgesehen davon, dass natürlich fast das gesamte Personal in diesem ersten Otto-Film sich aus dem Fassbinder-Ensemble rekrutierte. Auch das hat man ja inzwischen irgendwie vergessen. Was uns das sagt, ich habe mir den Film nochmal angesehen unter dem Aspekt der Debatte des letzten Jahres, wo es ja darum ging, ob man diesen Film noch zeigen darf. Ne? Weil es gibt eine Szene, in der Günther Kaufmann, Afrodeutscher, auch durch Fassbinder bekannter Schauspieler als GI zu sehen ist und dann von Otto als Sklave verkauft wird in so einem Gaunertrick mit unter regelmäßiger Benutzung des N-Wortes. Und der Film ist schon insofern typisch für die 80er, als er zeigt, wie diese Art des heute dann noch eher sehr kritisch gesehenen, unbefangenen Umgangs mit auch rassistischen Bezeichnungen in die Zeit passte. Und zwar nicht nur von rechts kommend, sondern auch von links. Also weil das die sowohl Otto als auch die Texter, Gernhard Eilert Knorr, die sich irgendwie um ihn herum geschart haben, diesen Film ja mitgeschrieben haben, aus der Bewegung der 70er Jahre kamen, aus der Alternativkultur der 70er Jahre und aber jetzt die Geduld mit den Sprechregelungen der Alternativkultur verloren hatten und stattdessen mal wieder provokativ draufhauen wollten. Und durch diesen Kanal kam dann diese Art der heute als rassistisch empfundenen Witzchen in das deutsche Kino hinein. Das ist eine relativ komplizierte Gemengelage, die zeigt mir, dass schon damals die Fronten zwischen vermeintlich linken und vermeintlich rechten Formen der Subkultur und der Popkultur gar nicht so einheitlich waren, wie man dachte.
Wir spielen nochmal 80er Musik von Ihrem Wunschzettel und sprechen dann auch gleich über den Pop der 80er. Vielleicht ganz kurz, warum musste Apokalypse von den Fehlfarben dabei sein?
Weil das tatsächlich die Stimmung der Apokalypse 1980 über alles ergriffen hat. Also man fürchtete sich vor dem nächsten Weltkrieg, vor der atomaren Apokalypse, vor der ökologischen Apokalypse. Und man merkt auch, wie, wenn man sich mal die Musik dieser Zeit anschaut, gerade so in den Jahren 1980, wie unglaublich kalt die wurde. Es waren nicht nur Fehlfarben, es war auch Joy Division brachte das zweite Album heraus, mit die kälteste Musik, die jemals produziert wurde. Kurz darauf gab es dann Eiszeit von Ideal, die einstürzenden Neubauten, da hatten die das erste Album 81, Kollaps. Also man hatte so Anfang der 80er das Gefühl, dass da gerade was erstarrt ist in klirrender Kälte. Und dafür finde ich diesen Song von Fehlfarben ausgesprochen exemplarisch.
Zentrum der Zivilisation. Leben um uns herum und mittendrin ein Stück Land abgesteckt oder eine Fabrik, in die keiner seine Nase steckt. Verbrannte Erde, Schüsse in der Nacht, Bombenteppich.
Fehlfarben, Apokalypse in SWR 2 Tandem. Wir sprechen mit Jens Balzer, Journalist, Kolumnist, Rezensent, etwa für die Zeit oder den Deutschlandfunk, lange auch beim Feuilleton der Berliner Zeitung. Und wir sprechen über die 80er Jahre, über die hat er nämlich das Buch High Energy geschrieben. Fehlfarben, Herr Balzer, war jetzt Punk, also auf jeden Fall noch Rockmusik, ja. Gitarre, Bass, Schlagzeug. Eine Entwicklung in den 80ern war ja, dass diese gitarrenorientierte Rockmusik Konkurrenz bekam, eben vom Pop, der bis dahin mehr so das harmlose Leichtgewicht war, aber dann wurden diese ganzen Synthesizer und Sampler bezahlbar und waren plötzlich das interessantere Spielmaterial. Sind die 80er so gesehen das große Jahrzehnt der Popmusik?
Ja, also wir haben ja übrigens eben auch bei Fehlfarben schon Sequenzer im Hintergrund gehört. Also auch da gab es ja schon elektronische Aspekte. Das war tatsächlich so, dass als die Sequenzer und elektronischen Geräte so ab 83, 84 dann auch in größerem Umfang erschwinglich wurden, hat das nochmal einen ganz neuen Schub gegeben. Also wir haben ja schon Anfang der 80er, also diese enorm interessanten Platten von Depeche Mode, von Kate Bush, also wo von Art of Noise, Frankie Goes to Hollywood, wo zum ersten Mal dann auch der Sampler zum zentralen Instrument wird. Also da werden gerade bei Depeche Mode Geräusche gesampelt, die eigentlich keinem musikalischen Verwendungszusammenhängen entspringen. Und enorm interessant ist dann natürlich, und das ist ja auch dann natürlich eine der Wurzeln der Popkultur unserer Gegenwart, die Entwicklung des Hip-Hop und das Erblühen des Hip-Hop in den 80er Jahren. Also der entwickelt sich aus einer Ghetto-Subkultur, als der in den 70ern in New York mal gestartet ist, dann irgendwie über die 80er hinweg dann bereits zu einer der prägenden und auch politisch enorm aufgeladenen amerikanischen Formen der Popkultur, um dann danach den Siegeszug rund um die Welt anzutreten. Und da ist dann der Sampler und das Samplen von, gerade bei Hip-Hop-Crews, wie sagen wir mal Public Enemy oder A Tribe Called Quest oder Boogie Down Productions, da geht es dann darum, dass man afroamerikanische Geschichte samplet, also zitiert. Jazzmusik, Soulmusik aus den vorangegangenen Generationen, Reden von Jesse Jackson, Martin Luther King, um gewissermaßen durch diese Montage von historischen, musikalischen, aber auch politischen Dokumenten sich selbst in eine politische Tradition zu setzen. Also da haben wir nochmal eine ausgeprägte Form dessen, was man vielleicht als postmoderne Kultur nehmen könnte, aber dann eben auch eine sehr politisierte Form der Popmusik. Und um Ihre Frage zu beantworten, natürlich würde jeder, der in den 60ern aufgewachsen ist, sagen, natürlich das Jahrzehnt der Beatles und Stones war doch viel relevanter und in den 70ern, also was, es geht doch nichts über Led Zeppelin. Also da hat natürlich jede Generation ihre eigenen Vorlieben. Ob es das Jahrzehnt des Pop war, weiß ich nicht, aber es war zumindest ein Jahrzehnt, in dem sich Pop, jetzt Popmusik im speziellen Sinne, in einer Art und Weise ausdifferenziert hat und diversifiziert hat, wie es vorher nicht denkbar war. Also es wurden Minderheiten sichtbar und hörbar, die vorher keine Stimme hatten. Es wurden zum ersten Mal in großem Maßstab, ich habe gerade Kate Bush schon erwähnt, aber es gab natürlich Madonna, Annie Lennox, die große Grace Jones, also tatsächlich zum ersten Mal Frauen, die auch souverän als Herrscherinnen über die Produktionsmittel in den Popmusik Einzug behielten. Es gab zum ersten Mal so eine Art von, naja, dass das dieses klassische Patriarchat der Rockmusik und übrigens auch der Soulmusik und der Jazzmusik mit ihren patriarchalen Verhältnissen dann erstmals wirklich anfing zu bröckeln. Und auch darin liegt natürlich eine der Wurzeln unserer ja mittlerweile extrem diversifizierten Gegenwart.
Ja, Sie haben jetzt gerade Annie Lennox und Grace Jones genannt, die ja auch so die Androgynität vielleicht auch von David Bowie aus den 70ern dann weitergeführt und in die 80er gebracht haben. Prince muss man da sicher noch nennen, der auch so für die Auflösung der Rollenklischees und auch der Gendergrenzen stand. Was hat das bewegt?
Also David Bowie ist natürlich der Urahn von allem, aber wenn man sieht, welchen Einfluss gerade dieser hypererotisierte Prince mit seiner Bildsprache irgendwie hatte irgendwie und welchen Einfluss dann auch queere Künstler, also gerade 60 geworden, ne? Boy George, Culture Club aus Großbritannien, Frankie Goes to Hollywood, Bronze Beat ganz wichtig, also es gab dann zum ersten Mal tatsächlich nicht nur dieses Spiel mit der Sexualität in den 70er Jahren, was man aus dem Glamrock kennt, sondern tatsächlich Künstler und Künstlerinnen, die sich zu ihrer Homosexualität bekannt haben und die dann etwa wie Bronze Beat in Age of Consent dann auch dann wirklich in ihren Songs mit der Diskriminierung und der Homophobie beschäftigt haben. Und eine, sagen wir mal, so eine Fashion-Selbstinszenierungssprache, die wesentlich queerer und offener war als dann letztlich doch alles, was man aus den 70er Jahren kannte. Was aber eben auch daran lag, dass dann mit der allmählichen Verbreitung von MTV dann auch das Musikfernsehen eine zentrale Rolle spielte. Also das Pop-Jahrzehnt 80er Jahre war vor allem auch eines, in dem Pop zu einem audiovisuellen Medium geworden ist, dadurch, dass halt irgendwie Videos zum eigentlich auch primären Medium der Popmusik wurden, also zu dem primären Medium, mit dem Hits gemacht wurden. Also MTV kam in Deutschland, Westdeutschland ja ein bisschen später, aber auch da war natürlich eine Sendung wie Formel 1, die Älteren werden sich erinnern, mit Peter Illmann von absolut prägender Bedeutung.
Sie erwähnen in dem Buch auch den Parental Advisory Sticker, das war jetzt so die Gegenbewegung, den in Amerika ein Prince-Album als erstes aufgeklebt bekam. Also eine Warnung für Eltern, dass es in den Lyrics dieser Musik nicht immer jugendfrei zugeht. Und es gab dann gleichzeitig noch so Phänomene wie das Verfahren gegen die Heavy-Metal-Band Judas Priest, die wegen ihrer Texte und angeblicher versteckter Botschaften dann für den Selbstmord zweier Jugendlicher verantwortlich gemacht werden sollten. Ich dachte, ist es nicht erstaunlich, welche Wirkung der Popmusik damals noch zugetraut wurde?
Ach, ich glaube, daran hat sich gar nicht so viel geändert, nur dass sich mittlerweile die Fronten verkehrt haben. Also damals war es so, dass diese ersten Parental Advisory Stickers, die waren dann genau auf dem, ich glaube, die erste Single war Darling Nikki von Prince, wo es darum geht, dass er irgendwie eine sadomasochistische Beziehung zu einer Frau Nikki unterhält. Das aber gar nicht mal deswegen, weil so tief haben die das gar nicht kapiert, was in den Lyrics passiert ist. Es ging dann nur darum, dass als er Nikki zum ersten Mal trifft, sie in einer Hotellobby masturbiert. Das reicht dann schon irgendwie, um diesen einen Sticker irgendwie drauf zu kriegen. Damals war man empört von der spießigen Erwachsenenwelt. Heute hat sich das mittlerweile, wie wir wissen, die Cancel Culture irgendwie umgedreht. Also heute gilt es als progressiv, Künstler und Künstlerinnen zu canceln, weil sie die falsche Frisur tragen, mit der sie eventuell Cultural Appropriation betreiben, irgendwie weil sie schwule, Lesben oder Transmenschen in der falschen Art und Weise ansprechen oder eventuell in zu ironischer Weise in ihrer Musik behandeln. Also der Wunsch, danach Kunst zu zensieren, zieht sich eigentlich von den 80ern bis in die Gegenwart, nur dass man das in den 80ern noch für reaktionär hielt und heute, glaube ich, eher für eine progressive Haltung.
Vielleicht sprechen wir noch kurz auch die technischen Mittel des Popkonsums an. Also das Aufkommen der CD in den 80ern war einschneidend, wobei das vielleicht noch mehr für die Musikwirtschaft relevant war. Mir ist als Jugendlichen noch prägender in Erinnerung der erste Spaziergang mit einem Walkman. Erinnern Sie sich auch an das Gefühl?
Ja, selbstverständlich. Das war, wann kam der erste Walkman war ja tatsächlich 79 schon im Handel, aber bis ich das dann so ausbreite, das war so 81, 82 und das war natürlich im Gefühl, dass man gleichzeitig in der Welt ist, aber auch aus ihr entfernt. Ne? Also man hat seinen völlig eigenen Kosmos, man stellt seinen eigenen Soundtrack für die Spaziergänge oder für die Fahrten im Schulbus zusammen und weiß dann genau, in welcher Stimmung, wann man sich wohin bewegt, welche Musik man hören will. Also das war schon auch ein Teil, also wir haben uns ja angewöhnt, auch die 80er als Jahrzehnt der Individualisierung zu betrachten und das ist natürlich auch eine wesentliche Individualisierung des Medienkonsums. Da beginnt, dass man Musik in primär auch nicht mehr nur gemeinsam hört, also gemeinsam vor der heimischen Stereoanlage und auch fixiert auf einen Ort irgendwie zu Hause, sondern dass man Musik irgendwie individuell für sich mitnehmen kann, also auch allein dadurch, dass man Mixtapes anfertigt, irgendwie aus den Schallplatten oder aus Radiosendungen, die man mitgeschnitten hat und daraus dann in individuellen Medienkonsum herstellt. Das gleiche im Übrigen auch mit den Videorekordern, die ja parallel irgendwie ihren Siegeszug durch die Wohn- und Jugendzimmer antreten. Also da kann man sich dann auch zum ersten Mal seinen Film- und auch Fernsehserienkonsum individuell zusammenstellen. Man nimmt was auf und guckt es dann ganz alleine an, ohne und kann sich die Szenen so oft ansehen, wie man möchte, also vor- und zurückspulen, wie beim Walkman-Tape. Also auch da verschiebt sich ja was von einer massenmedialen Erscheinung zu einem individualisierten Medienkonsum.
Der nächste 80er-Song kommt jetzt aber nicht von einer C90-Kassette, sondern von einer Festplatte hier. Running Up That Hill von der schon kurz erwähnten Kate Bush. Ein Satz dazu?
Kate Bush, ach, das ist eigentlich, man muss ja auch mal was Persönliches machen, das ist einfach mal meine absolute Lieblingskünstlerin aus den 80er Jahren. Die liebe ich wie keine zweite, eine der wirklich großen Avantgardistinnen, eine der ersten, die tatsächlich auch den sogenannten Fairlight benutzt haben, also die ersten Formen der Sampler-Instrumente und damit dann Songs geschrieben hat, in denen sie sich als exzentrische Diva, aber auch als elektroakustische Ingenieurin gleichzeitig präsentiert. Das finde ich bis heute. Also das könnte eigentlich auch ein Song von 2021 sein. So weit war das an der Zeit voraus.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist der Journalist Jens Balzer, der sich ausgiebig mit dem Jahrzehnt der 80er befasst hat. Mit der Popkultur, aber auch mit den ganzen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich darin ausdrücken. Ob sich die Geschichte immer wiederholt oder gerade nicht, das ist noch nicht abschließend geklärt. Aber, Herr Balzer, wir können ja trotzdem mal gucken, was sich aus den 80ern lernen lässt. Sie haben schon ein paar Bögen geschlagen, zum Beispiel von der Androgynität und zur Gender-Debatte und so. In welchem Hinblick fanden Sie Ihre Recherche, gerade im Hinblick auf unsere heutigen Themen und Debatten, erhellend?
Ach, man ist erstmal immer wieder überrascht, aber das ist vielleicht für den Blick des Historikers eigentlich normal. Irgendwie so wie viel von den Debatten, die man in der Gegenwart führt, eigentlich vor 40 Jahren schon ganz ähnlich verlaufen sind und ganz ähnlich geklungen haben. Also ich fand es interessant, dass Anfang der 80er zum Beispiel, nehmen wir die Identitätspolitik, die Frage der multikulturellen Gesellschaft oder der Migrationspolitik, Anfang der 80er Jahre zum ersten Mal sich in Westdeutschland die Einsicht durchsetzt, dass die sogenannten Gastarbeiter jetzt nicht demnächst wieder nach Hause zurückkehren werden, wie man damals noch dachte, auch nach dem Anwerbestopp 1973, eigentlich sowohl von der sozialliberalen Bundesregierung als dann auch später von Helmut Kohl als politisches Ziel immer wieder formuliert wurde, dass die sogenannten Gastarbeiter nach Hause gehen. Das wird nicht passieren. Es breitet sich zum ersten Mal der Begriff des Multikulturalismus aus. Den hat es vorher nicht gegeben. Der wird Anfang der 80er erstmal in Kreisen der evangelischen Kirche beim Tag des ausländischen Mitbürgers, so sprach man damals noch, als positives Ideal in der Gesellschaft zur Diskussion gestellt. Und dagegen gibt es dann aber auch gleich eine Gegenbewegung, das sogenannte Heidelberger Manifest von konservativen Professoren und Wissenschaftlern, die vor der Überfremdung der Gesellschaft waren und mit einer Terminologie, die tatsächlich fast identisch ist mit derjenigen, die heute die neuen Rechten benutzen, also die sogenannte Ethnopluralismus. Also auch damals heißt es schon, wir sind ja keine Rassisten. Aber es muss erlaubt sein zu sagen, dass alle Kulturen Identitäten haben und voneinander getrennt bleiben müssen, um ihre Authentizität zu bewahren. Das findet man ja heute bei den neuen Rechten, aber übrigens natürlich auch auf der, sagen wir mal, identitären Seite der Kulturlinken.
Was verbindet dann, weil wir es auch von Untergangsängsten schon hatten, damals sauerer Regen und Waldsterben und der Bericht des Club of Rome, der auch schon darauf hinwies, dass da üble Entwicklungen auf uns zukommen und heute eben die Klimakrise. Was verbindet die Ökos der 80er mit Fridays for Future oder was trennt sie vielleicht?
Ach, es verbindet sie schon einiges. Also es gibt da auch eine Generation, die jetzt Anfang der 80er antritt mit dem Gefühl, dass alle anderen Generationen vor ihr alles falsch gemacht haben und den Planeten auf den Weg in den Abgrund geschickt haben und dem man jetzt deswegen zeigen muss, wo es lang geht. Also man muss gewissermaßen irgendwie die Menschheit vor der Apokalypse retten, indem man die Generation der 20 Jahre Älteren irgendwie jetzt komplett absetzt. Das zeigt sich bei den Grünen ja auch im Stil und im Habitus. Das habe ich ganz am Anfang des Buches, gibt es auch dieses legendäre Bild, wo die Grünen 1983 in den Bundestag einziehen mit langen Haaren, Prinz-Eisenherz-Frisuren, Kinnbärten und Strickpullovern neben dem etwas konsterniert guckenden Helmut Kohl. Also man muss jetzt gewissermaßen die Konvention mit aller Gewalt aufbrechen. Das ist ja auch bei der heutigen Generation der Fridays for Future Leute so ähnlich. Und man sieht im Verlauf der 80er Jahre, wie trotz der großen Anfangserfolge und der großen Demonstrationen, die sich aber eben doch auf einen sehr langen Marsch durch die Institutionen begeben, weil die übergroße Mehrheit der Bevölkerung eben nicht auf ihrer Seite ist. Also es ist demonstrieren, wie gesagt, 100.000 in Brockdorf irgendwie 1981, aber die Grünen kriegen dann tatsächlich 83 bei den Bundestagswahlen eben doch nur 5,6%. Das fand ich einen der interessantesten Aspekte. Das war mir auch vorher nicht klar gewesen, dass die überwiegende Zahl der Erstwähler 1983 bei den Wahlen, ich glaube um 40%, Zentrum irgendwie tatsächlich CDU-CSU wählt. Das heißt, dieses Gefühl, dass irgendwie die überwältigende Mehrheit der auch der Jugend in den 80ern irgendwie auf Seiten der Grünen gewesen wäre, das ist falsch. Und ich glaube, das deutet auch in die Gegenwart irgendwie, also dass ich glaube, dass viele Jugendliche irgendwie, die sich vielleicht gelegentlich mal irgendwie bei diesen Fridays for Futures Demonstrationen beteiligt haben, aber tatsächlich weit entfernt sind davon, irgendwie auch die Radikalität der Forderungen und Vorstellungen zu unterstützen, irgendwie, die da vorgebracht werden.
Das bringt uns vielleicht gleich zu einem anderen Charakter oder zu der nächsten Figur, denn es haben tatsächlich eben nicht alle Palästinensertücher getragen. Es gab in den 80ern auch die Yuppies und heute schlagen wir uns ja auch mit den Problemen eines entfesselten Finanzkapitalismus herum. Wie prägend waren die Yuppies für die eher späten 80er, ne? Und was hat sich in denen ausgedrückt?
Ja, da geht das los mit den Yuppies, ne? Also was mir auch nicht klar war, man lernt ja auch beim Schreiben viel dazu, dass der Begriff des Yuppies ja schon aus den frühen 80ern kommt. Es ist ja erstmal nur der Young Urban Professional, also im Grunde beschreibt es, dass junge Berufstätige aus den Vororten, wo sie nämlich vorher gewohnt haben, mit ihren Familien zurück in die Stadtzentren ziehen, weil das Leben da irgendwie interessanter für sie ist und damals übrigens auch noch billiger als in den Vororten. Es beginnt da was man heute als Gentrifizierung bezeichnet, aber auch der Gedanke des Netzwerkens, der Vernetzung, der tauchte zum ersten Mal auf. Also, dass man sich als junger, berufstätiger, karrierewilliger, Börsenangestellter, Börsenmakler dann auch mit der Künstlerbohem vernetzen möchte, um das eigene Leben interessanter zu machen. Da wurzelt das und das explodiert dann natürlich irgendwie im Verlauf des Jahrzehnts im Zuge der Überhitzung des erstmals computergesteuerten Börsenhandels, wo plötzlich dann sehr große Mengen von Geld abgekoppelt von allen materialen Produktionsbedingungen hin und her geschoben werden. Genau, auch eine ungeheuer aufschlussreiche Lektüre. Ich kann das nur jedem und jeder nochmal empfehlen. Vanity Fair von Tom Wolfe, Fegefeuer der Eitelkeiten. Also das ist ein großartiges Buch. Und da ist tatsächlich alles drin, was uns heute mit diesem entfesselten Casino-Kapitalismus, wie man damals sagte, irgendwie immer noch umtreibt. Und es zeigt sich darin auch, obwohl dieses Yuppietum in Westdeutschland ja in den 80er Jahren noch nicht wirklich flächendeckend angekommen ist, auch als Habitus nicht, aber es zeigt sich darin auch ein gesellschaftlicher Wandel, der uns bis heute bestimmt, nämlich dass der Dienstleistungssektor, also der tertiäre Sektor zum zentralen Wirtschaftsfeld und auch zum zentralen sozialen Feld der Gesellschaft wird, verbunden mit der Krise der Schwerindustrie und der klassischen Arbeitermilieus seit der Rezession Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und diese Dienstleistungsgesellschaftsmentalität, dass jeder und jede sich jetzt individuell mit meistens ja dann auch prekären Jobs in fragmentierten Biografien da durchzuwursteln hat, die entsteht ebenfalls Anfang und Mitte der 80er Jahre.
Noch eine ganz andere Parallele vielleicht. Wir machen uns heute Gedanken über künstliche Intelligenz und das Zusammenwachsen von Mensch und Maschine. In den 80ern gab es Arnold Schwarzenegger als Terminator und es gab die sogenannten Replikanten im Film Blade Runner. Unheimlich war uns dieses Thema damals schon, ne?
Ja, das war uns unheimlich. Es war aber auch ausgesprochen faszinierend. Und dass die Grenzen zwischen dem Menschen und der Technik in diesen Androiden, Cyborgs, Replikanten verschwimmen, also die Grenze zwischen der Natur und Kultur, das hat tatsächlich auch einige, interessanterweise gerade auch feministische Theoretikerinnen aus der Zeit irgendwie ausgesprochen interessiert. Also es gibt dieses, ja, schreibe ich auch ausführlich drüber, weil ich das einen bis heute faszinierenden Text finde, das Manifest für Cyborgs von Donna Haraway, einer feministischen Theoretikerin, wo es darum geht, wie der Cyborg als Prototyp einer Existenz, die sich weder ganz der Natur noch der Kultur zuordnen lässt, auch der Prototyp einer Existenz werden könnte, wo sowas wie natürliche Geschlechterrollen nicht mehr als natürlich angesehen werden sollen, wo man darüber reflektiert, ob nicht das, was wir für natürlich halten, nicht auch nur kulturell angeeignet und erworben ist und dementsprechend auch politisch und individuell verändert werden kann. Das ist der intellektuelle Nährboden, auf dem dann auch zum Beispiel die junge Judith Butler, später berühmte Gender Studies Vordenkerin Mitte der 80er Jahre, ihre ersten Texte geschrieben hat. Das heißt, es gibt eine wirklich interessante Verbindung zwischen dem wir auf den ersten Blick doch relativ maskulin scheinenden Arnold Schwarzenegger und der Revision des Denkens, auch des feministischen Denkens in den frühen Gender Studies in den 80er Jahren.
Da passt jetzt wunderbar Grace Jones dazu. Wir spielen Slave to the Rhythm. Wofür steht die?
Ach, Grace Jones, eine der wirklich großen Androgynen, auch alle sexuellen Inszenierungsmodelle überschreitenden Figuren und interessant, vielleicht sprechen wir darüber auch nochmal, eine der ersten, die das Schulterpolster zum Fashion-Item gemacht haben, also eines dieser Elemente, die rückblickend als Beispiel für die schlimmsten Geschmacksverirrungen in den 80ern angesehen werden, die aber tatsächlich irgendwie ein ausgesprochen interessantes politisches Symbol in dieser Zeit waren.
Jens Balzer ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Er hat ein Buch über die 80er geschrieben, über das pulsierende Jahrzehnt und gerade im letzten Gesprächsteil noch so einen kleinen Cliffhanger platziert. Was es denn jetzt mit den Schulterpolstern auf sich hat? Sie können da leicht reden und lachen, Herr Balzer, weil Sie als Goss damals natürlich nicht wie ich noch Fotos, peinliche Fotos mit Anzügen, mit Schulterpolstern im Album haben. Wie interpretieren Sie die denn?
Es gab auch tatsächlich eine kurze Phase, wo man sich dann nach den, das Goff war die vorherrschende jugendkulturelle Prägung bei mir. Ich war dann aber auch tatsächlich großer Talking Heads-Fan, vor allem auch von diesem Film Stop Making Sense, das war glaube ich 84, wo ja David Byrne auch in diesen riesigen Schulterpolster-Anzügen herumlief. Und tatsächlich, es gibt auch Bilder von mir in Schulterpolster-Anzügen. Das war dann aber schon so eine Art des ironischen Gebrauchs.
Aber was ist die politische Dimension, von der Sie sprachen?
Die politische Dimension ist, dass das Schulterpolster, das man dann ja vor allem, wie gesagt, bei David Byrne, aber in Westdeutschland auch so irgendwie ganz stark mit Modern Talking verbindet, ne? Also das kam ja aber tatsächlich als modisches Accessoire in die Popkultur und in die Mode von Frauen, die sich damit männlicher konturieren wollten, männlicher geben wollten, entsprechend von auch Ratgeberbüchern, die zum Beispiel Dress for Success hießen, also sogenannte Power Dressing, das sich Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre durchsetzte, mit dem Ziel, diese männlichen, vermännlichten Frauen irgendwie genauso männlich aussehen zu lassen, wie die Wirtschaftslenker, in deren Regionen sie vordringen wollten. Dafür war das tatsächlich auch der modische Ausdruck. Man sieht das dann auch zum Beispiel bei Crystal Carrington, legendär im Denver-Clan, und bei Annie Lennox von den Eurythmics, die sich ja dann auch irgendwie auch mit ihren kurzen, blondierten Haaren als taffe Androgyne, aber dann ja auch irgendwie sehr, sehr maskuline Geschäftsfrau darstellt. Und dann wird es ironischerweise, wird das Schulterpolster, nachdem es dann als eine Vermännlichung von Frauen angeeignet worden ist, dann wiederum von Männern rückangeeignet. Also von zum Beispiel von Modern Talking oder später von Billy Vanilli und etc. Und das, an diesen Männern sieht das dann komischerweise heute irgendwie ausgesprochen albern oder fast schon so ein bisschen travestitisch aus. Das ist ein interessanter semiotischer Zirkel, der sich dann in den 80ern vollzieht.
Vielleicht müssen wir ganz kurz noch von den breiten Schulterpolstern zu den weißen Ärztekitteln wechseln. Denn diese Musik hier, die wird auch ganz viele Assoziationen auslösen bei denen, die in den 80ern Fernseh geguckt haben. Die erfolgreichste Serie des Jahrzehnts spielt in ihrem Buch auch eine Rolle, die Schwarzwaldklinik. Und zwar nicht, wie ich jetzt erwartet hätte, in erster Linie als so spießig ödes Vorabendprogramm, sondern auch als Vorbote gesellschaftlichen Fortschritts. Tatsächlich.
Ja, man hat das tatsächlich, verbindet man die Schwarzwaldklinik ja nur noch mit dem Professor Brinkmann, ne? Klaus-Jürgen Wussow, dem Halbgott in Weiß, dem patriarchalen irgendwie Herrscher über das Glottertal, diese Idylle, in der das alles stattfindet. Das ist natürlich schon auch was dran, aber umso interessanter fand ich es beim Wiedergucken, dass sowohl die Schwarzwaldklinik als auch eine zweite, auch sehr erfolgreiche Serie in den 80ern, Ich heirate eine Familie, Peter Weck und Thekla Carola Wied, das sind beides Serien, in denen sowas wie Patchwork-Familien und das Heiraten und sich scheiden lassen und wieder verheiraten völlig selbstverständlich geworden sind. Also, ne, wir erinnern uns, oder auch nicht, aber es ist so, Professor Brinkmann spannt ja ganz am Anfang seinem Sohn Udo Brinkmann, gespielt von Sascha Hehn, irgendwie die Freundin aus, Schwester Christa, und geht dann mit der nach einigen Hin und Her dann irgendwie eine neue Ehe ein. Auch Udo Brinkmann verliebt sich neu, wird wieder geschieden. Das ist ein ewiges Hin und Her, auch bei den Patienten und Patientinnen, die in der Schwarzwaldklinik auftreten. Es gibt ein ewiges Suchen danach irgendwie. Und es ist völlig, also das klassische Modell der so glücklichen, heterosexuellen Kleinfamilie, das ja bis in die 70er, auch noch bis in die 80er, völlig selbstverständlich dann solche Boulevardserien dominiert. Das ist da sehr in den Hintergrund geraten. Genau wie Ich heirate eine Familie, wo es ja auch darum geht, dass dieser ältere Mann Peter Weck dann Thekla Carola Wied mit ihren drei Kindern irgendwie als Familie heiratet und was die ganzen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, dann aber auch mit einer Frau zusammenkommt, wie er dann später merkt, die es für völlig selbstverständlich hält, dass sie ihren Job nicht aufgibt, nur weil er jetzt mehr Geld verdient als sie. Das heißt, das was ich am Anfang schon mal meinte, ich finde an den 80ern interessant, wie sich das, was in den 70ern im Zuge der neuen sozialen Bewegung auch noch so als quasi avantgardistisch galt, auf dem Wege auch von solchen auf den ersten Blick total spießigen Boulevardserien in die Mitte der Gesellschaft hinein durchgesetzt hat. Und ich finde dann auch solche Boulevardserien in ihrem entspannten Umgang mit solchen Fragen wie Patchwork, Familienbildung, Scheidung etc. deutlich gelassener, als wenn man zum Beispiel soziologische Bücher aus der Zeit liest. Ulrich Beck, Risikogesellschaft, 1986 viel gelesen. Da herrscht noch große Ratlosigkeit darüber, wie eine Gesellschaft funktionieren soll, in der die Familienverhältnisse nicht mehr so geregelt sind, wie man das aus den 50er und 60er Jahren noch kennt. Und in der Schwarzwaldklinik sieht man, das kann schon alles funktionieren.
Man hört, Herr Balzer, Sie sind ein Analytiker und nachdenklicher, klarer Kopf. Wonach hat Sie aber trotzdem die Sehnsucht gepackt vielleicht? Wobei wurden Sie nostalgisch bei der Arbeit an diesem Buch?
Ach, wonach wurde ich nostalgisch? Ich habe jetzt gerade gesagt, die Intellektuellen von damals beklagten die neue Unübersichtlichkeit. Mir ist hier unsere Gegenwart mittlerweile zu unübersichtlich und man wird dann nostalgisch nach dem, was man in den 80ern für so eine bestimmte Übersichtlichkeit irgendwie gehalten hat. Also es war noch viel einfacher, sich als Individuum selber zu finden, indem man sich mit Kollektividentitäten identifiziert. Ne? Also wenn man, es war klar, man kann entweder Punk werden oder Gothic oder Hippie oder Öko oder Popper, aber das, sagen wir mal, das Angebot der Lebensstile war noch relativ überschaubar. Man konnte sich relativ einfach distinguieren, wie man damals gern sagte. Also man wurde etwas, um etwas anderes nicht zu werden und hatte dann irgendwie konkurrente Beziehungen zu diesen anderen Jugendkulturen. Und das war eine Situation, wo man sich dann selbst, wenn man wie ich damals als eher so einsames Kind ohne viele Freunde vom Lande dann irgendwie plötzlich dann eine Gruppe gefunden hatte, zu der man dazugehören wollte, das konnte einem ein sehr großes Gefühl des Wohlbehagens geben. Also ich werde nie vergessen, wie ich mit 16 zum ersten Mal auf einem Konzert von The Cure in Hamburg war und dann sah irgendwie, ach, die sehen ja alle genauso aus wie du und die hören die gleiche Musik und das kannte ich gar nicht aus meinem kleinen Dorf. Das war toll. Und das kann dann sowas wie, das sind biografische Prägungen, die, glaube ich, heute wesentlich schwieriger zu erringen sind oder zu erreichen sind, weil die ganze Lage einfach so fragmentiert und diversifiziert geworden ist.
Danke Ihnen, dass Sie in der Sendung waren.
Danke, Herr Lechler.
Ich sage auch noch mal den Titel. High Energy, die 80er, das pulsierende Jahrzehnt, erschienen bei Rowohlt. Und ich kann sagen, es sind sehr interessante, auch lustige und jedenfalls kurzweilige 400 Seiten. Wir sind ja zum Beispiel gar nicht mehr drauf gekommen. Da habe ich gestaunt, dass es den Chaos Computer Club schon ab 1981 gab. Also dass auch diese ganze Hacker und diese ganze Digitalisierung und das Internet, das fing auch damals alles schon an. Können wir jetzt aber nicht mehr drüber reden. Da muss man sich das Buch dann besorgen. SWR 2 Tandem mit Jens Balzer. Die Redaktion hatte Martina Kögel. In der Technik saß Oliver Reinhardt. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.